Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen in die Heimat, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich darf Sie begrüßen zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Dienstag, dem 30. April 2024. Der 30. April ist ein großer Feiertag hier in Vietnam, der nationale Unabhängigkeitstag, den am 30. April 1975, vor bald 50 Jahren, ist es den nordvietnamesischen Einheiten und ihren Vietcong-Guerilla-Unterstützern gelungen, die südvietnamesische Hauptstadt Saigon zu erobern, die Zäune um den Präsidentenpalast zu überrollen, die Amerikaner damals in heilloser Flucht und das südvietnamesische Regime in Auflösung. Also der Tag der Vereinigung, der Zwangsvereinigung, der Wiedervereinigung, kann man sagen, eine große Geschichte auch natürlich der Verletzungen, der Wunden und der Narben. Doch wenn Sie sich heute mit Vietnamesen unterhalten, dann beeindruckt vor allem auch die Vorwärtsgewandtheit dieses Volks. Man wühlt da nicht in der eigenen Geschichte herum, man blickt nach vorne und versucht, das Leid der Vergangenheit durch den Erfolg in der Gegenwart zu kompensieren, zum Verschwinden zu bringen. Und nach meiner Beurteilung gelingt das den Vietnamesen mit beeindruckender Kraft und großer Energie. Wir sind jetzt in der Nähe von Da Nang. Da Nang ist die Stadt, in die 1965 die Amerikaner als erste gekommen sind mit ihren Bodentruppen. Zuvor waren sie ja lediglich mit Militärberatern, wie es hieß, präsent. Da Nang damals noch ein verschlafenes Meeresstädtchen, heute eine riesige, eine gigantische Metropole. Ganze Stadtteile mit Hochhäusern sind da aus dem Boden gestampft worden, sprichwörtlich in den letzten Jahren. Also eine vibrierende Aktivität und eine große Prosperität hier, die sich in Vietnam breit macht, trotz allerlei Problemen, die natürlich die kommunistische Regierung, Stichwort Korruption, Stichwort Machtmissbrauch, immer noch bereitet. Vietnam, die Vietnamesen, ein Volk von Freiheits- und Unabhängigkeitskämpfern. Es ist unglaublich, über hunderte, ja über tausend Jahre Geschichte der Auseinandersetzungen, der Gefechte, der Kämpfe, der Kriege. Ein leidgeprüftes Volk, das um seine Unabhängigkeit, für seine Freiheit nun wirklich große, ganz große Opfer bringen musste. Das kann man sich im wohlstandsverwahrlosten Westen zum Teil gar nicht vorstellen. Und wenn man diese Geschichte, vor allem auch die jüngere Geschichte, noch einmal Revue passieren lässt, dann fällt einfach auf, mit was für Missverständnissen da der Westen in diesem Vietnam herumgetrampelt ist, herumgewütet hat. Denn die Amerikaner, wir haben es schon öfters angesprochen, bei allen noblen Motiven, die sie ja ursprünglich auch gehabt haben, mochten. Sie wollten ja den Südvietnamesen helfen und es war damals auch ein Bürgerkrieg. Es war ja nicht einfach so, dass alle darauf gewartet haben, Kommunisten zu werden unter der Herrschaft von Ho Chi Minh. Die haben sich gewehrt, es war eben auch ein Bürgerkrieg und die Amerikaner sind in diesen Bürgerkrieg eingestiegen, vielleicht auch deshalb, weil sie ein schlechtes Gewissen hatten. Sie waren nämlich beteiligt gewesen an der Ermordung des damaligen südvietnamesischen Präsidenten Diem 1963. Und mit dieser merkwürdigen Motivlage sind sie dann sozusagen progressiv eskalierend in diesen Krieg hineingeschlittert, hineingerutscht, haben ihn sich zu eigen gemacht und dann ein fürchterliches Debakel erlebt. Auch und gerade eben deshalb, weil man die Natur dieses vietnamesischen Volkes, auch die Charakteristik des Gegners völlig falsch eingeschätzt hat. Die Amerikaner haben das Ganze nur in der Brille des Kalten Kriegs sehen können. Dort die bösen Kommunisten, wir die guten Verfechter der freien Welt. Aber so einfach war es hier eben nicht, denn der Kommunismus war nur ein Motiv bzw. ein Instrument, das angewendet wurde, um eben vor allem die Unabhängigkeit zu sichern, da die fremden Invasoren endlich zu vertreiben. Das ist ja sozusagen das Leitmotiv der vietnamesischen Geschichte. Zuerst waren die Chinesen hier, dann die Franzosen, schließlich die Amerikaner. Und wer möchte es den Vietnamesen verargen? Sie wollten diese Fremden einfach loswerden, um selber über ihr Schicksal bestimmen zu können. Die Amerikaner hätten diesen Krieg vermutlich vermeiden können. Es hätte Kompromisslösungen gegeben. Aber nein, man versteifte sich in diesem Ideologismus, in diesem Moralismus der am Schluss dann auch zu fürchterlichen Verbrechen geführt hat, der amerikanischen Seite hier. Und nichts entschuldigt diese Verbrechen, auch wenn auf kommunistischer Seite natürlich auch Gräueltaten vollbracht worden sind. Und wissen Sie, ich hatte nicht geplant, hier während meiner Frühlingsferien einige Sendungen über dieses Thema zu machen. Das hat sich gewissermaßen so ergeben, das hat sich aufgedrängt, denn die Parallelen gerade heute zur Situation in der Ukraine, zur Situation des Westens vor allem und seiner Stellung zu diesem Krieg, erinnert einfach auf erschreckende Art und Weise an diesen Vietnamkrieg. Die gleiche Überheblichkeit, die moralische Borniertheit, die ideologische Versessenheit und die Neigung, den Gegner dermaßen zu verteufeln, dass einem das zur Entschuldigung für die größten Dummheiten und vor allem auch als Entschuldigung dafür dient, dass man selber gar keine diplomatischen Mittel mehr einsetzt, sondern einfach nur noch über Waffen spricht, das ist ein ganz großes Problem und eine Übereinstimmung dieser Kriegsschauplätze. Was allerdings im Vietnamkrieg so gesehen noch besser war, so schrecklich alles letztlich sich darstellte, war der Journalismus. Der Vietnamkrieg war ein Tiefpunkt der US-Politik, aber er war eine Sternstunde des amerikanischen Journalismus. Es waren US-Reporter, die diese Verirrungen hier aufgedeckt haben, die mutig die Propaganda und die Lügen ihrer eigenen Regierung zerzaust haben. Davon sehe ich heute nichts. Bei uns ist der Journalismus gewissermaßen eingebettet. Man betet nach, was da von oben deklariert wird. Das ist ein Riesenproblem. Ohne diesen Journalismus hat man eben auch keine richtige Diskussion zu diesen Kriegshandlungen. Und in Vietnam haben wir gesehen, was passiert, wenn der Journalismus eben zuerst auch nicht eingesetzt hat, dann aber schon. Das hat dann sehr schnell dazu geführt, dass den Leuten ein Licht aufging. Aber manchmal ereilt uns ja die Weisheit erst dann, wenn es nichts mehr nützt. Was sind die schweizerischen Themen? Wir leben ja in einem immer noch gesegneten Land, ruhen uns da auf den Lorbeeren aus und stellen uns Fragen wie zum Beispiel, wo der Böck des Sechseläutens verbrannt wird. Ich meine, was für eine Gnade eines Landes, wenn man sich mit solchen Fragen herumschlagen kann. Wo wird der Zürcher Sechseläuten Böck verbrannt? Auf welchem Appenzeller Berg? Wie lange brennt er wohl? Wann explodiert der Kopf? Das sind sozusagen die Schlagzeilensorgen der Schweizer. So schön sollte man es haben. Aber unser Problem besteht eben darin, dass wir diese Sorglosigkeit für selbstverständlich nehmen und alles daran setzen, abzusteigen, auf den Ästen zu sägen, auf denen wir uns es so gemütlich eingerichtet haben. Was also sind die großen Themen? Zuerst noch ein Korrigendum. Ich habe gestern Ihnen einen Unsinn erzählt. Facebook ist in China bereits verboten seit 2008, allerdings nicht überall. In Macau und Hongkong kann man dieses soziale Netzwerk noch empfangen. Außerdem schaffen es viele Chinesen immer noch Facebook zu schauen. Aber meine Pointe war ja, was wäre los, wenn die Chinesen Facebook verbieten würden? Da gäbe es einen riesen Aufschrei, wenn hingegen der US-Präsident Joe Biden TikTok verbieten möchte, dann ist alles still in den Medien. Mein Vergleich ist da etwas nach hinten losgegangen, geht so nicht auf. Doch man könnte ein anderes Beispiel nehmen. Nehmen Sie Europa, nehmen Sie unsere Umgebung hier, die Schweiz zum Glück ausgenommen. Die EU hat die russischen Portale verboten, Russia Today und andere, während sie in Moskau problemlos, zumindest als ich dort war, problemlos die westlichen Medien empfangen konnten. Frankfurter Allgemeine Zeitung, Wall Street Journal, alle die Portale waren da auf den Internet Seiten auch der Hotels zu empfangen. Da war also überhaupt nichts gesperrt. Wenn zwei eben das Gleiche tun oder eben nicht das Gleiche tun, ist oft nicht dasselbe. Das sieht man hier, mit unterschiedlichen Maßstäben wird gemessen. Noch ein Wort zu TikTok. US-Präsident Biden möchte das ja verbieten. Allerdings 170 Millionen US-Bürger benutzen dieses Netzwerk und deshalb steht diese geplante Maßnahme natürlich auch im Clinch mit dem Recht auf freie Meinungsäußerung in den Vereinigten Staaten. Und ich bin sehr gespannt, wie sich das dann entwickelt unter dem Aspekt der Meinungsfreiheit. Dann hat Hans Kaufmann in der Weltwoche eine sehr interessante Berechnung angestellt, nämlich über Beamtenlöhne. Und siehe da, wir sind nicht überrascht, seit 2093 haben die Beamtenlöhne in der Schweiz durchschnittlich um 3,8% zugelegt. Das ist deutlich mehr als der Durchschnitt jetzt im privaten Sektor, der bei 1,7% lag, also als Beamtenlöhne. Beamter ging es ihnen im letzten Jahr sehr, sehr gut, was die Lohnentwicklung angeht. Und in einzelnen technischen, wissenschaftlichen, freiberuflichen Sektoren mussten die entsprechenden Arbeitnehmer sogar Rückentwicklungen in Kauf nehmen, minus 0,9%. Die Beamtenlöhne seit 2011 haben um 11,4% zugelegt, ganz, ganz deutlich über dem entsprechenden inflationären Wert. Also wenn Staatsangestellte sich irgendwo beklagen, sie kämen zu schlank weg, dann sollten sie da die rote Karte zücken. Unterschiedliche Auffassungen zur UBS. Da prallen wieder einmal die Welten aufeinander. Colm Kelleher, der Verwaltungsratspräsident, hat sich geäußert und hat gesagt, die UBS, die sei gar nicht zu groß zum Sterben, too big to fail. Im Gegenteil, die sei hervorragend kapitalisiert, unter den bestkapitalisierten Banken Europas, solide Geschäftsgrundlage und stabile Bilanz. Also hört einmal auf dieser UBS herumzuprügeln. Ganz anders sieht es der Berner Volkswirtschaftsprofessor Aimo Brunetti, der Vater der Geistige, der Too big to fail Regelung in der Schweiz. Er rauft sich die Haare und hält Kelleher entgegen. Das stimme überhaupt nicht. Es fehle nämlich ein Resolutionsregime, ein Abwicklungsmechanismus. Und so gesehen sei die UBS ein Musterbeispiel für eine Too big to fail Bank. Und sollte die UBS, was niemand wünscht, tatsächlich verlieren, dann wäre dies eine Katastrophe für die Schweiz. Das sind knifflige Fragen, meine Damen und Herren. Ich allerdings bin ein UBS-Patriot. Ich freue mich, dass wir wenigstens noch eine Grossbank dieser Dimension in der Schweiz haben. Auf der anderen Seite gibt es natürlich jene Stimmen, die berechtigterweise darauf hinweisen, dass eine Bank mit dieser Bilanzsumme, das sagen ja auch frühere Bankiers, wie zum Beispiel Joe Ackermann, dass eine Bank dieser Größenordnung natürlich schon mit entsprechenden Sicherheitsvorrichtungen ausgestattet werden muss. Denn wir dürfen es ja nicht zulassen, die Politik darf es nicht zulassen, dass im Falle eines Managementversagens da ein ganzes Land, eine ganze Volkswirtschaft, nämlich die der Schweiz, in Schieflage geraten könnte. Aber in all diesem, in dieser Kakophonie auch der Kritik und des Neides an den Löhnen und an diesem ganzen Grümpel, der da immer wieder herumgeistert, bleibt doch festzuhalten, dass es im Grunde ein riesiges Privileg ist, dass wir aus der Schweiz heraus mit solchen Banken operieren können. Das ist auch eine Trumpfkarte für unseren Wirtschaftsstandort. Denn solange wir ein starkes Bankenwesen haben, solange haben wir natürlich auch leichteren Zugang, sage ich einmal, zu Krediten, zu Möglichkeiten, auch unsere eigene Volkswirtschaft da an den Blutkreislauf des internationalen Geschehens anzudocken. Das Thema Auswanderung und Einwanderung ist zum Dauerbrenner geworden in den Medien. Früher hat man das Ganze eher mit der Feuerzange angefasst, sehr tabu behaftet. Das ist zum Teil immer noch so. Und die große heilige Kuh, vor allem in den Mainstream-Zeitungen von Tagesanzeiger bis NZZ, ist natürlich die Personenfreizügigkeit. Da darf überhaupt nichts drauf kommen, das darf nicht angetastet werden. Allerdings bilde ich mir ein, dass die Vergötterung dieser Personenfreizügigkeit etwas im Abnehmen begriffen ist. Ich lese nämlich gerade in der NZZ einen Beitrag, der immerhin darstellt, dass die Schweiz zu einem der ganz großen Zuwanderungsländer in der Europäischen Union geworden ist. Es gäbe eben auch eine Abwanderung in vielen europäischen oder EU-Ländern. Interessanterweise ist diese Abwanderung dort am größten, wo am meisten Entwicklungsgelder und sogenannte Kohäsionsfonds hinfließen, auch aus der Schweiz. Von dort kommen dann die Leute, am viertmeisten EU-Bürger hinter Deutschland, Italien und Spanien sind in die Schweiz eingewandert. Nun, die Schlussfolgerung, dass man die Personenfreizügigkeit allenfalls etwas drosseln könnte, auf diese Schlussfolgerung kommt auch die NZZ nicht. Dann Nachrichten noch von der Ostfront, die uns auch wieder gespenstisch an den Vietnamkrieg erinnern. Ich lese in der Asia Times, dass die NATO nun tatsächlich finnische, polnische und andere Kampfverbände in die Ukraine geschickt hat, denn irgendjemand muss ja diese gigantischen Materiallieferungen auch bedienen können, diese Apparate, die man schickt. Selenskyj hat sehr große Mühe, hier Truppen zu mobilisieren. Also muss man langsam dazu übergehen, NATO-Einheiten zu schicken. Das ist natürlich ein Spiel mit dem nuklearen Feuer. Das sind gefährliche Eskalationsszenarien. Und wir erinnern uns, auch damals im Vietnamkrieg hat es so angefangen. Diese NATO-Leute heute in der Ukraine, die gelten als Militärberater. Ja, das ist dann sehr schnell gegangen damals in Südostasien. Als Militärberater sind dann über Nacht gewissermaßen kämpfende Einheiten geworden. Das, meine Damen und Herren, in aller Kürze und Prägnanz die Nachrichten mit schweizerischem Fokus hier aus Vietnam. Bitte bleiben Sie dran, jetzt gleich im Anschluss die internationale Ausgabe. Ich freue mich. Machen Sie es gut, bleiben Sie dran.